SRF 2 Kultur.
Monsieur Courbet hat sich in der neuen französischen Schule eingerichtet, etwa so wie eine Kanonenkugel, die auf eine Wand trifft. Das schrieb ein zeitgenössischer Kritiker über den Maler Gustave Courbet und die Wirkung, die er auslöste. Und was Courbet Mitte des 19. Jahrhunderts in der Kunstmetropole Paris anrichtete, lässt sich tatsächlich mit kriegerischem Beschuss vergleichen. Um die Kanonenkugel Courbet und um seine Bilder geht es in der nächsten halben Stunde hier in Reflexe. Mein Name, Elinor Landmann. In der vornehmen Fondation Bayerler ist Gustave Courbet derzeit einer Ausstellung gewidmet. Mit Ausblick auf den wunderbaren Park des Museums sind Courbets wunderbare Landschaften zu sehen, Seestücke, Jagdszenen, Selbstbildnisse. Das ist Malerei aus dem 19. Jahrhundert und aus dem 19. Jahrhundert stammen auch Courbets viele Bilder von Grotten und Blümchen. Sie rahmen Courbets berühmtestes Bild, das der vermeintlichen Idylle ein jähes Ende bereitet. Es zeigt eine Vagina in Nahaufnahme. L'Origine du Monde entstand 1866, vermutlich als Auftragswerk für einen Privatsammler, der es hinter einem Vorhang an die Wand hängte und nur für ausgewählte Besucher zog er diesen Vorhang auf. Wer dieses Bild ansieht, vergisst Landschaften, Seestücke, Selbstbildnisse und blickt einer Frau zwischen die nackten Schenkel. Die Frau selbst ist nicht zu sehen. Kein Kopf, keine Arme, keine Beine, nur noch ein kleines Stückchen Brustnippel, ein weißes hochgezogenes Laken und die Vagina. L'Origine du Monde, jedenfalls der Ursprung der Welt, ist ein eigenartig bedeutungsschwerer Titel für ein Bild, das scheinbar nur den Fakten verpflichtet ist und die äußeren Schamlippen, die Innenwölbung der Schenkel, den Ansatz der Hinterbacken und das dunkle Schamhaar wirklichkeitsgetreu abbildet. Ulf Küster hat die Courbet-Ausstellung in der Fondation Bayerler kuratiert. Ich habe mich mit ihm vor dem Bild mit der Vagina unterhalten. Und weil Sprache immer auch Flucht ist vor diesem nackten Schoß, fragte ich Ulf Küster als erstes, was sehen wir eigentlich?
Also zunächst mal sehen wir da ziemlich viel Anatomie, würde ich sagen. Es ist, wir sehen das Geschlecht einer Frau mit Schamhaar. Das Schamhaar ist wichtig.
Wieso?
Das Schamhaar ist wichtig, weil Frauen bis dahin eigentlich eher schamhaarlos gezeigt worden sind. Und ich will jetzt nicht anfangen, ein Privatismus über den Gebrauch des Schamhaars zu machen. Aber das Schamhaar ist nicht unwichtig im 19. Jahrhundert oder auch später, auch für uns heute. Es ist ja durchaus ein Thema. Es war nicht üblich, das so deutlich zu zeigen. Und ein großer Schock sitzt darin. Man sieht das, aber man sollte ganz klar sagen, dass man auch mehr als das sieht. Und ich rede jetzt nur über das, was ich sehe und nicht über das, was ich denke. Weil man natürlich immer mehr denkt, wenn man dieses Bild betrachtet. Man sieht den Körper einer Frau, man sieht den Brustansatz, man sieht den einen Nippel sozusagen. Und dann sieht man, dass dieser Körper enthüllt ist. Das ist mich ganz wichtig. Ein weißes Tuch ist aufgedeckt. Und dann sieht man links oben dieses Braun des Malfonds. Das ist nämlich ganz toll zu sehen. Man sieht hier, dass er auf einer dunkelbraun grundierten Fläche das gemalt hat. Und dass dieses Bild auch, gerade was das Tuch angeht, relativ skizzenhaft ist. Aber grundsätzlich ist das ein ganz toll gemaltes Bild. Das zeigt also Courbet auf der Höhe seiner Meisterschaft als Maler. Das sieht man.
Das ist das, was man sieht. Sie haben gesagt, wir müssen streng trennen zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir denken. Als ich vorhin durch diese Ausstellung durchgewandert bin und dann endlich hier davor stand, man sieht es ja schon eigentlich, es gibt bestimmte Sichtachsen, die diese Ausstellung prägen, habe ich wie gemerkt, okay, das ist nach wie vor schockierend.
Das ist nach wie vor schockierend, das war alles auch als Schock gedacht und es lässt sich natürlich jetzt lange darüber nachdenken, ob man, inwieweit Courbet das also wirklich gewusst hat, dass es natürlich zunächst mal nur hinter einem Vorhang gezeigt wurde oder eben nicht hinter einem Vorhang gezeigt wurde, sondern dass man den Vorhang zurückziehen musste, um es zu zeigen. Ich weiß gar nicht so genau, ob Courbet von dem grünen Vorhang gewusst hat, weil nämlich er diesen Vorhang auf dem Bild gemalt hat. Es geht hier um etwas Verhüllen, etwas Enthüllen. Und dieses Spiel mit der Verhüllung und mit der Enthüllung, das ist für mich immer mehr so das Zentrum, nicht nur der Bedeutung dieses Bildes, sondern auch generell der Bedeutung der Kunst von Courbet. Dass Kunst sehr viel mit Verhüllen und Enthüllen zusammenhängt.
Verhüllen, enthüllen, mit allen gelehrten Unterscheidungen. Der nackte Schoß ist erstmal schlicht und einfach eine Wucht und ein Befreiungsschlag. Wer die Kunstgeschichte und ihre nackten Frauen vor dem inneren Auge Revue passieren lässt, begegnet ganzen Heerscharen heuchlerischer Begründungen, warum die Dargestellten nackt sind. Man denke bloß an die vielen tanzenden Salomes oder an die vielen Susannen im Bade. Bei Courbet gibt's keine kausale Bastelei. L'Origine du Monde ist schnörkellos direkt, fragt seine Betrachter: Du willst es sehen? Hier ist es. Und diese Direktheit lässt mich als Betrachterin erstmal leer schlucken. Wer bin ich, dieser Frau zwischen die Beine glotzen zu dürfen? Und wer zeigt mir ihren Schoß? Ist es ein selbstbewusstes weibliches Modell im 19. Jahrhundert oder ist es der männliche Meistermaler Courbet? Das sind reichlich zeitgenössische Fragen an ein Bild aus dem 19. Jahrhundert. Kurator Ulf Küster hält in der Fondation Bayerle fest, dieses Bild ist ein Bild und keine Vagina. Und die Vagina, die das Bild zeigt, ist nicht die eine objektive Wahrheit.
Dieses Bild gibt ja vor, objektiv zu sein, ohne es zu sein, weil es gibt keine objektive Kunst. Ja? Dieses Spiel ist in diesem Bild drin und es geht um ganz zentrale Fragen der Kunst und es geht um auch Fragen, die eben weit über das 19. Jahrhundert hinausgehen, also wirklich in unsere Zeit reichen.
Was ich merke, wir gehen davon aus, übersexualisierte Gesellschaft, solche Sachen sind uns nicht fremd. Trotzdem merke ich, dieses Bild prüft mich. Es prüft mich als Betrachterin in dem Moment, in dem ich drauf gucke. Ist das das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dass es ganz grundsätzliche Prinzipien eigentlich der Kunst auch anspricht, dass es eben die Betrachter und die Blicke, die Sie aufs Bild werfen, ganz implizit thematisiert?
Ich würde Sie als Frau natürlich eigentlich ganz gerne auch darüber interviewen, was Sie eigentlich generell als Frau über dieses Bild denken. Es ist wichtig, zum Beispiel, dass auch im Katalog eine Frau über dieses Bild geschrieben hat. Zum ersten Mal lustigerweise nicht. Es ist keine Männerangelegenheit, dieses Bild überhaupt nicht. Es geht um die Frage, was kann Kunst? Vielleicht geht es auch ein bisschen um die Frage, was kann Kunst nicht? Ja? Kunst kann zum Beispiel, gerade auf dieses Bild bezogen, ganz bestimmt nicht alles das zeigen, was man denkt. Ja? Das ist wiederum ganz wichtig zu sagen. Also dieses Bild ist ein Bild, das guckt man an und sofort läuft etwas in einem ab. Und ich denke wirklich, dass dieses Bild sehr, sehr viel über die Frage von Objektivität oder angenommener Objektivität oder die Idee von Objektivität in der Kunst oder über Wahrheit in der Kunst, ja, nachdenken macht. Nicht? Der Begriff der Wahrheit ist extrem wichtig für Courbet gewesen. Also der Realismus gründet auf Wahrheit. Wenn man es genau guckt, das ist also durchaus eine komponierte Wahrheit auch in seinen Landschaftsbildern. Es geht da nicht um eine naturalistische Darstellung, es geht um eine malerische Zusammenfassung, einen künstlerischen Ausdruck von gesehenen Elementen. Und Origine du Monde ist geht so ein bisschen an den Kern dieser Kunst.
Halten wir fest, Courbet zeigt nicht mehr und nicht weniger als einen nackten Schoß. Und für die Betrachter bieten sich ziemlich viele Perspektiven darauf. Für Ulf Küster, den Kurator, steht das Enthüllen und Verdecken im Vordergrund, also die Frage danach, ob das, was dieses realistische Bild darstellt, wahr ist oder komponiert. Mich interessiert die Frechheit, mit der Courbet jede Betrachterin, jeden Betrachter dieses Bildes zum Voyeur macht. Und dann ist dann noch die Frage, was sehen wir denn tatsächlich? Eine Vagina oder ein Haufen Farbe? Halten wir fest, auch den Zeitgenossen schwirrte der Kopf ob L'Origine du Monde. Das Bild war das Stadtgespräch, auch wenn es keiner kannte, denn es hing ja in einer Privatsammlung hinter einem Vorhang. Ein zeitgenössischer Karikaturist porträtierte 1867 den Maler Courbet mit dickem Bauch inmitten seiner Werke. Auch L'Origine du Monde ist zu sehen, verklausuliert. In einem der Bilderrahmen neben Courbet ist ein kleines, grünes Feigenblatt zu entdecken. L'Origine du Monde ist eines der Meisterstücke von Courbet. Nicht bloß malerisch, auch strategisch. Denn Courbet war ein begnadeter Provokateur. Wie kein anderer verstand es, Gustave Courbet am Rädchen der öffentlichen Aufregung zu drehen. Seit seinen Anfängen in den 1840er Jahren hat Courbet Schocker fabriziert. Er gab der Presse und dem Publikum, was sie wollten: Skandale. Und die heftigen Reaktionen auf seine Bilder machten ihn berühmt. Auch wenn die Aufregung um viele seiner Bilder nicht mehr einfach so nachzuvollziehen ist. Un enterrement à Ornans etwa zeigt ein Begräbnis auf dem Dorf. Libigneuse, eine starke, nackte Dame in Rückenansicht. Aber auch wenn sich die Kunstskandale von damals heute nicht mehr auf den ersten Blick erschließen, Courbet war in seiner Zeit ein gewiefter Medienstratege, sagt der Kunsthistoriker Oskar Betschmann.
Courbet kommt aus der Franche-Comté, Sein Vater ist ein Großgrundbesitzer, aber in Paris ist er ein Nobody, nicht? Und ein Bauer. Und dieser Bauer begreift sehr genau, was er anstellen muss, um Erfolg zu haben. Es genügt eben nicht, gute Bilder zu malen oder ein guter Maler zu sein, sondern die anderen müssen das auch wissen. Und Courbet hat verschiedene Mittel eingesetzt. Wir können ihn wirklich als einen der herausragenden Vertreter des neuen Typus des Künstlers, nämlich des Ausstellungskünstlers, betrachten. Und auf dieser Klaviatur hat er perfekt gespielt.
Ausstellungskünstler. Den Begriff hat Oskar Betschmann, emeritierter Professor für Kunstgeschichte, mit einer Publikation geprägt. Und zwar für Künstler, die nicht mehr von königlichen Höfen angestellt wurden, sondern ab Mitte des 18. Jahrhunderts selbstständig arbeiteten und mittels Ausstellungen direkt den Kontakt mit Publikum und Kritikern suchten. Courbet also ist ein solcher Ausstellungskünstler und weiß als selbstständiger Unternehmer Aufmerksamkeit mit ökonomischem Profit zu verbinden. Aber dazu muss er sich eben erst einen Namen machen. Courbet, der Nobody in Paris, malt 1849 ein großes Gemälde, ein Begräbnis in Ornon, ein Enterrement à Ornon.
Das malt er dann im Heimatdorf Ornon und mobilisiert 50 Einwohner, porträtiert die alle und macht etwas, was man damals, als man noch der Meinung war, es gäbe eine Hierarchie der Gattung, macht eigentlich ein Genrebild von Dorfbewohnern bei einem Begräbnis, aber in einem Format, das alles sprengt. Also einerseits hat das provoziert, auf der anderen Seite hat man auch die Darstellung der Leute als hässlich empfunden. Zweite Provokation, nicht? Die roten Knollen lasen und dann hat niemand verstanden, was hier vorgeht. Denn es ist zwar eine offene Grube, aber man weiß nicht, wer im Sarg liegt und wer da herangetragen wird und so weiter. Also rätselhaft.
Einen dreifachen Skandal macht der Kunsthistoriker Oskar Betschmann aus. Ein unangemessen großes Format, das eigentlich dem Historienbild gebühren würde, schockierende Hässlichkeit und ein rätselhaftes Sujet. Das Bild zeigt Courbet erstmal in Ornon und landet einen Erfolg. Jeder aus dem Dorf will das eigene Porträt sehen oder das des Bäckers in der zweiten Reihe. Die Ausstellungstournee geht weiter, durch die Provinzstädte Besançon, Dijon mit weniger Erfolg. Und 1850 schließlich wird Un enterrement à Ornon in Paris an der jährlichen Leistungsschau der Malerei, dem Salon, gezeigt. In der Hauptstadt skandalisiert es das Publikum und die Kritiker. Es hagelt Spott und Verrisse. Courbet profitiert von der Publizität, aber solche Reaktionen brauchen eine dicke Haut. Und solche Bilder brauchen Zeit. Viel Arbeit steckt in ihnen. Notorische Bekanntheit alleine ernährt einen künstlerischen Unternehmer aber nicht. Courbet produziert weiter Bilder und organisiert weiter Ausstellungen in der Provinz, im eigenen Atelier in Paris. Mit seinem Bild «Lebigneuse» provoziert er einen weiteren Skandal. Im Sport wird das Bild die «Hottentotten-Venus» genannt. Aber dieses Mal bleibt es nicht beim Skandal, erklärt der Kunsthistoriker Oskar Betschmann.
Courbet hat dann 1853 einen wirklichen, schönen, großen Succès des Skandals gemacht, mit den Badenden, nicht? Wenn man das jetzt vergleicht mit den bleichen, samthäutigen Geschöpfen, die von der Salonmalerei ausgestellt wurden. Und dann hat man diese unglaublich große, dicke, hässliche Frau in Rückenansicht von Courbet. Das schlägt einem jedem ins Gesicht. Das war dann der Succès des Skandals. Und durch den hat er etwas gefunden, nämlich seinen Mäzen. Alfred Bruyas, der Bankierssohn, wurde dann sein Mäzen und hat Bilder Courbets abgekauft und damit hat Courbet das Investment machen können für die, seine eigene Ausstellung 1855, also für den Pavillon Le Realisme.
Aber wenn wir jetzt nochmal bei diesem Moment bleiben, bei den Badenden, dann heißt das, dass da ein Schocker eine gewisse ökonomische Sicherheit erreicht, dadurch, dass er einen Mäzen im Rücken hat und sich also eine gewisse Freiheit im Umgang mit Konventionen einfach leisten kann.
Ja, er kann investieren und das hat er auch gemacht. Die Ausstellungskünstler, die investieren ja zuerst, und ein Ertrag allenfalls kommt nachher. Es gibt verschiedene Modelle der Finanzierung, aber in der Regel arbeiten die spekulativ auf Erfolg. Und Gurbe hatte dann teilweise, es war nicht so großartig, aber er hatte eine teilweise Unterstützung durch Alfred Brüjas.
Alfred Brüjas, seinen Mäzen, stellt Courbet in einem weiteren sehr berühmten Skandalbild dar. «Bonjour, Monsieur Courbet» heißt das Bild und zeigt den Maler und den Mäzen auf der Landstraße. Sie begegnen sich. Und während Brüjas die Augen demütig niederschlägt, reckt ihm Courbet stolz das Kinn mit dem Spitzbart entgegen. So viel vor sich hergetragenes künstlerisches Selbstbewusstsein polarisierte das Publikum. Courbet spielt mit den berechenbaren Emotionen des Kunstpublikums. Er kalkuliert Skandale und profitiert von der Bekanntheit, die ihm das verschafft. Denn neben Skandalbildern malt Courbet Landschaften und anderes, das sich ziemlich gut verkauft. Jeder will ein Bild vom berühmt-berüchtigten Courbet. Dieses Spiel funktioniert noch heute. Es ist dieselbe Kalkulation, die den Karrieren von Damien Hirst oder Jeff Koons zugrunde liegt. Der Young British Artist Hirst wurde weltberühmt mit eingelegten Tierkadavern und einem diamantenbesetzten Totenkopf. Jeff Koons provoziert, weil er seine kitschigen Skulpturen von Ballonhündchen oder von Michael Jackson selbst nicht berührt, sondern anfertigen lässt. Öffentliche Aufmerksamkeit ist der Grundstein beider Karrieren, auch wenn Jeff Koons und Damien Hirst heute unter anderen Bedingungen Erfolg haben als Courbet im 19. Jahrhundert. Heute gibt es Galeristen und vielleicht sind heute neue Rekorde bei Auktionspreisen wichtiger als Kunstskandale. Kunstgeschichte ist jedenfalls auch die Geschichte von Erfolgs- und Vermarktungsstrategien. Und Künstler, die um solche Dinge wissen, geraten in Gefahr, als pure Strategen angesehen zu werden. Oskar Betschmann warnt vor diesem Kurzschluss, denn...
Also es genügt nicht, eine Strategie zu haben. Courbet ist ein fantastischer Maler. Er hat ein unglaubliches Talent. Aber das kann er einsetzen und realisieren, wenn er auch dazu die Strategien des Erfolgs hat.
Und diese Erfolgsstrategien, die verändert Courbet. Er passt sie an. Zum Beispiel 1855. In Paris findet die Weltausstellung statt. Courbet nimmt teil und kann an der Riesenausstellung 11 seiner Bilder zeigen. Aber 3 seiner Bilder werden zurückgewiesen. Darunter das Jahrhundertbild L'Atelier. Ein Sinnbild künstlerischer Arbeit, aber auch eine Allegorie der Gesellschaft im Second Empire unter Kaiser Napoleon III. In der Mitte sitzt Courbet und malt eine Landschaft. Auf der rechten Seite die Freunde, darunter Baudelaire, Proudhon, Musen, Künstler und republikanische Oppositionelle. Links ein gesellschaftlicher Querschnitt durch Ausbeuter und Ausgebeutete und ein Porträt des Kaisers als Jäger oder Wilderer. Das Bild birgt mächtig Sprengstoff und wird nicht an die Weltausstellung gelassen. Courbet versucht, sich als Zensuropfer darzustellen und er organisiert eine Parallelschau. Gleich gegenüber des Palais des Beaux-Arts in Paris eröffnet er einen eigenen Pavillon, du Realisme. Und der Eintrittspreis in diesen Pavillon ist gleich hoch wie der in die Weltausstellung. Diese eigene Ausstellung von Courbet sei mäßig erfolgreich gewesen, sagt Oskar Betschmann. Und der Kunsthistoriker führt weiter aus, andere haben Courbet buchstäblich die Schau gestohlen.
Den Ruhm haben Leute wie Edwin Landseer von England mit seinen Hirschbildern. Und was macht der Courbet? Im nächsten Jahr fängt er an, Hirsche zu malen. Nicht? Natürlich liegt ihm das nahe. Er hat von der Franche-Comté, er ist Jäger, Fischer, Schwimmer und so weiter. Aber er fängt an, die rührenden Hirsche zu malen. Und hat damit unglaublichen Erfolg. Wie der Landseer. Und das ist etwas, was einem jetzt natürlich Schwierigkeiten macht. Und deshalb glaube ich, dass der Courbet auf 2 verschiedenen Klaviaturen spielt. Auf dieser etwas trivialen Erfolgsschiene, wo er einfach dank seiner unglaublichen Begabung solche Dinge heruntermalen kann. Die sehen genau gleich aus wie die von Landseer. Solche Jagdstücke und Rehlein und das weiß ich was. Also unglaublich. Und daneben eben die anspruchsvollen Bilder. Die wirklichen, die Exhibition Pieces.
Nachdem sich Courbet mittels Skandalen einen Namen gemacht hat, nachdem er mit einer selbstorganisierten Ausstellung in Paris die Konfrontation gesucht hat, verfeinert er seine Strategie weiter. Er arbeitet für den Markt und erhält daneben seinen Nimbus, seinen Ruf mit Exhibition Pieces. Und mit ihnen fordert er sich auch als Künstler immer wieder heraus. Die doppelte Strategie ist eine Gratwanderung. Denn jeder merkt, hier manipuliert einer die Öffentlichkeit. Einerseits provoziert Kurbe den Publikumsgeschmack, andererseits schmeichelt er ihm. Ganz schön heikel. Und noch heikler wird's mit einem Schuss Politik. Der Künstler befindet sich seit Jahren in Opposition zur Regierung, zu Napoleon III und seinem Second Empire. 1862-63 kommt es zum Eklat. Kurbe malt das Bild «Le retour de la conférence». Zu sehen ist eine Gruppe betrunkener Mönche, schemenhaft auf die Leinwand gesetzt, zerren sie an einem Esel herum. Nach einer langen Reihe von Jagdstücken, Landschaften und Blumenbilder ist dies Kurbes letzter Versuch für ein großes Werk, sagt Oskar Betschmann.
Dort versucht er noch einmal richtig zu provozieren. Man merkt zwar nicht genau, wieso, aber es geht natürlich gegen den Kaiser, Napoleon III, beziehungsweise gegen die Kirche. Und er war ja mit der Kirche sehr liiert. Und da zeigt er eine Gruppe von gröhlenden Priestern, die betrunken da heimkehren. Das war dann sozusagen eine zu deutliche Provokation. Man hat das völlig zurückgewiesen. Er konnte es nicht mal im Salon des Refusés zeigen. Er hat einen Fehler gemacht, komischerweise. Er hat 3 Bilder eingereicht. 2 hat man genommen und 1 zurück. Hätte er nur 1, dann hätte man das nehmen müssen. Ja? Also, jetzt muss man sagen, das war noch ein Versuch. Es ist ein großes Bild. Aber das ist nicht gelungen. Und dann hat er eben auch private Interessen bedient, wie Khalil Bey. Mit mehreren, also eben auch, L'Origine du Monde und so weiter. Dann hat er seine Landschaften gemalt, die teilweise wunderbar sind und teilweise einfach runtergeschmiert. Ne? Und das sieht man in Basel.
Gute und schlechte Bilder. Und Le Retour de la Conférence, das gemalte Satire ist. Vergeblich versucht Kurbe, sich als Opfer der Regierung darzustellen. Sogar einige Kurbe-Freunde stellen sich gegen ihn und beschuldigen ihn, mit schlechter Kunst Regierungsopposition zu betreiben. Die Geschichte zieht weite Kreise. Am Ende geht es ganz groß um die Freiheit der Kunst und Sieger gibt es keinen. Aber die große Karriere des großen Kurbe endet kläglich. 1871 kommt es zur Commune. Der oppositionelle Kurbe hat Oberwasser. Irgendwann wird auch die Vendôme-Säule mit dem Reiterstandbild von Napoleon I. umgerissen. Nach der Niederschlagung des Aufstands wird Kurbe allein dafür verantwortlich gemacht. Er wird inhaftiert, flieht in die Schweiz mit einer gewaltigen Strafschuld. Er alleine muss für den Wiederaufbau der zerstörten Vendôme-Säule aufkommen. Kurbe malt noch ein wenig in der Schweiz, verkauft schlecht und stirbt abgeschnitten von Paris 1877. So also endet Gustav Kurbe, ein Künstler mit ausgefeilten Strategien, einem unglaublichen Gespür für die Erregung öffentlicher Aufmerksamkeit und ein Maler mit großem Talent, das er aber nicht für jedes Bild verschwendet. Aber wenn er gut ist, ist er richtig gut. Der Kunsthistoriker Oskar Betschmann gerät ins Schwärmen.
Er hat ja eine unglaubliche Fertigkeit, zum Beispiel Felsen zu malen oder Meereswellen. Die Wellen, die sind ja zum Teil Wunder der Malerei. Und dann wieder ganz trivial, völlig langweilig. Und er arbeitet mit einem Instrument, mit dem man sehr, sehr rasch arbeiten kann und große Effekte erzielen kann. Also mit dem Palettmesser. Das ist ein Instrument, das die richtigen Maler, die mit dem Pinsel arbeiten wollen, das brauchen die nur, um die Farbe abzuschaben und die Palette zu reinigen. Aber nicht um zu malen. Ja, diese wunderbaren Felsen, Source de la Loue und so weiter, die sind ja gemauert. Und das hat, glaube ich, Delacroix schon gesagt. Das ist gemauert mit der Farbe. Und da erreicht die Farbe, ich glaube schon, eine neue Qualität. Denn sie stellt dann nicht etwas dar, ein Blümlein, sondern sie ist selber Felsen oder ist selber Brandung. Und das ist der Clou dieser Landschaft.
Gustav Kurbe, der Meistermaler aus dem 19. Jahrhundert. Er ist nicht der Einzige, der am Rädchen der öffentlichen Aufregung dreht. Auch sein Zeitgenosse Edouard Manet kann das prima. Und die beiden Künstler liefern sich geradezu einen Wettbewerb darum, wer denn nun der skandalträchtigste Künstler in Paris sei. Manet etwa malt Le Déjeuner sur l'Herbe, das Frühstück mit nackter Dame im Grünen, oder L'Olympia, eine zeitgenössische Venus, natürlich auch die nackt. Manet habe von Courbet viel gelernt, sagt der Kunsthistoriker Oskar Betschmann.
Manet war ein sehr aufmerksamer Beobachter. Er hat auch mit Skandalbildern gearbeitet und sich nachher beklagt. Warum legen sich denn die Leute auf und so weiter? Und der Baudelaire hat ihm geschrieben, ja, sei doch nicht so naiv, wenn du solche Bilder ausstellst, dann werden die Leute wild.
Manet, der aus einer reichen Familie kommt, geht weiter als Courbet. Beide sind sie Republikaner. Courbet macht politische Anspielungen, malt den verhassten Kaiser, mal als Wilderer, mal als Feuerwehrmann. Manet malt Klartext und den politischen Sündenfall von Napoleon III, die Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko, geschehen 1867, gemalt in diversen Versionen 1867 bis 69. So viel also zum Rückblick in die Kunstgeschichte des 19. Jahrhunderts und auf die Karriere von Gustave Courbet. Vieles war damals anders als heute. Aber Aufmerksamkeit ist auch heute noch die harte Währung im Kunstbetrieb. Wenn die Young British Artist Tracy Emin 1998 mit ihrem zerwühlten Bett inklusive Kondome und Unterwäsche einen Skandalerfolg feiert, weist das auf den Provokateur Courbet zurück. Und doch auch über ihn hinaus. Auch heutige Künstlerkarrieren sind abhängig davon, dass einer oder eine die Bedingungen des Erfolgs kennt, Aufmerksamkeit erregt und immer wieder neu polarisiert. Heutige Erfolge aber sind ökonomisch diffiziler, die Spekulation ausgefeilter. Ganze Investorengruppen setzen auf Kunst, die sich in Bezug auf ihre künftige Wertsteigerung vielversprechend verhält. Künstler wetten mit ihrer Kunst also nicht mehr bloß auf sich selbst, Künstler produzieren heute ökonomische Angebote für Investorengruppen. Und noch etwas zeigt der Blick auf die Künstlerkarriere von Gustave Courbet im 19. Jahrhundert. Zur Ausstattung eines Künstlers und zu seiner Positionierung in der Öffentlichkeit gehört neben Können und der Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, auch die politische Haltung. Dass gerade diese Größe bei Künstlern wie Jeff Koons oder Damien Hirst unbesetzt ist, ist ebenso sprechend wie die Tatsache, dass Künstler aus anderen Weltgegenden, wie zum Beispiel China oder Iran, ohne politische Dissidenz im westlichen Kunstbetrieb keine Chance haben. So viel von Reflexe für heute. Sie hörten eine Sendung mit dem Kurator Ulf Küster und dem Kunsthistoriker Oskar Betschmann. Am Mikrofon Elinor Landmann. Die Ausstellung zu Gustave Courbet in der Fondation Bayerler, die ist zu sehen bis zum 18. Januar. Und Reflexe gibt's als Podcast oder zum Nachhören auf srf.ch. Reiter Sendungen A bis Z und dann R wie Reflexe.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.